Also, was ist Sünde? Erstens, Rabisch 1. Sünde ist eine Form des Bösen. Sünde ist etwas Böses, aber nicht, aber Entschuldigung. Sünde ist etwas Böses, aber nur eine Form des Bösen. Vieles Böse in der Welt ist zwar schädlich, aber nicht in sich schlecht. Diese zwei Begriffe gehen nicht notwendigerweise auf der ganzen Linie parallel. Es gibt das neutrale Böse, wie Unfälle und Katastrophen, und dann gibt es das moralisch Böse, das dem Willen Gottes direkt entgegengesetzt ist. Das Letztere ist Sünde. Das Erstere die Folge der Sünde. Sünde muss also als eine Form des Bösen angesehen werden. Arabisch 2. Sünde ist eine Tat. Was für eine Tat ist sie? Hier kann man wieder eine mehrfache Antwort geben. Klein a. Sünde ist ein Verstoß gegen das Gesetz Gottes. Das Verletzen einer Anweisung Gottes, einer Anweisung, die er einem vernünftigen Wesen gegeben hat, einem Wesen also, das die Anweisung fassen kann und das Gott verantwortlich ist. Die Anweisung wird einem Wesen gegeben, das die Anweisung verstehen kann und das Gott verantwortlich ist. Und wenn dieses Wesen die Anweisung Gottes übertritt bzw. dagegen verstößt, ist das Sünde. Als solch ein Wesen kommt nur in Frage ein Engel oder ein Mensch. Der Rest der Schöpfung gehorcht mechanisch. Sünde ist also ein Verstoß eines Menschen oder eines Engels gegen das Gesetz Gottes. Johannes sagt es auch so in 1. Johannes 3, die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Klein b, als Tat ist Sünde Wille gegen Wille. Sünde ist als Tat der Ausdruck eines gegen Gott aufkommenden Willens. Deshalb nennt die Bibel es die Übertretung des Gesetzes, denn das Gesetz ist der offenbarte Wille Gottes. Der Wille des Menschen verstößt gegen den Willen Gottes am Punkt des Gesetzes, das der ausgedrückte, offenbarte Wille Gottes ist. Daher kann Paulus sagen, in Römer 7, Vers 8, ohne das Gesetz war die Sünde tot. In dem Sinne, ohne das Gesetz war nämlich sein menschlicher Wille rivalfrei. Er war sündig, aber die Sünde in ihm war nicht aktiv, weil kein Rival sich meldete. Aber als der Wille Gottes in sein Leben hineinkam, stellte er fest, dass er einen Willen hatte, der gegen den Willen Gottes eingestellt war. Klein, ja.
Ist das Gesetz gemeint, also die Tora? Oder ist das Gesetz schon, wie Gott, dass Gott gesagt hat, du sollst irgendwie von dem Bau helfen? Was für Gesetz meint ihr Paulus mit?
Nun, Paulus spricht vom Gesetz schlechthin, aber wird wahrscheinlich vom Gesetz Moses sprechen, aber was wäre der Unterschied?
Naja, dass die die Menschen, die vorher zu der Gesetzgebung auf dem Berg, also in Sinai, eben ohne dem Gesetz gelebt haben, sondern praktisch auch ohne dem Gesetz keine Strafe. Also wenn man sich die Strafe oder das Gesetz da wäre, man darf nur mit 50 durch die Ortschaft fahren, wenn das nicht da wäre, kann man ja durchfahren, wie man will. Aber da Gott ein Gesetz gegeben hat, hat sich der Mensch danach auszurichten. Aber wie ist das denn weiter? Deswegen frage ich eben, ob das Paulus mal das Gesetz bekommen hat oder das Gott vorher den Menschen gegeben hat.
Aber es gab doch. Wozu kam die Sintflut?
Ja, dass die Menschen sich Gott gehorchen.
Ja. Im Gewissen des Menschen war schon ein Wissen um den Willen Gottes. Er war aber nicht veräußert. Das war natürlich eine Hilfe später. Aber auch eine starke Herausforderung. Davon spricht Paulus wahrscheinlich. Ja. Zunächst einmal ist eine ganze Menge latent bei uns. Aber wenn uns dann an irgendeiner Stelle bewusst wird, dies ist der Wille Gottes, dann ruft das die Rebellion in uns hervor. Insofern war eine ganze Menge von dem, was Gott später offenbarte, nicht bewusst im Raum, das stimmt schon. Aber etwas war eine relative Offenbarung, weil da sonst hätte Gott wohl auch nicht nur strafen können, sondern auch nicht loben können. Zum Beispiel Abraham und Noah sind als Beispiele für solche, die seinen Willen tun. Und von Abraham heißt es wohl auch, er tut meinen Willen und er wird seine Kinder gebieten. Und so weiter, ja. Da wird von einem, offenbar von einer, vom Bewusstsein eines Gesetzes gesprochen. Bitte?
Ich frage mich gerade, dieses Urgesetz, was Gott sich bei der Erschaffung des Menschen gegeben hat, ob dies eigentlich auch noch vorhanden ist bei jetzt so Heidenvölkern, also die jetzt noch überhaupt nicht vom Evangelium erreicht sind.
Nach wem?
Auch noch diese Gesetze eigentlich, die Gott gegeben hat.
Nach Römer 2, ja. Paulus sagt, die geben Zeugnis, dann legen Zeugnis davon ab. In ihrem Gewissen ist es da. Und solche, die die Gelegenheit hatten, Menschen zu begegnen, die nie das Evangelium gehört hatten, können das bezeugen. Ich habe von einem Fall gelesen, es dürfte ein Missionar gewesen sein, vielleicht auch irgendein anderer Weißer, aber in irgendeiner Gegend, wo Heiden lebten, begegnete er einem Häuptling. Und er wusste, da war nie in Begegnung gekommen mit Evangeliumsmenschen. Und dann nahm er einmal die Gelegenheit wahr, ihm einige Fragen zu stellen. Und dann ist er so, hat er angefangen, durch die 10 Gebote zu gehen. Ja? So einige Beispiele. Was meinen Sie, ist das richtig, wenn man die Frau eines anderen wegnimmt? Doch, das ist falsch. Ist das etwas Gutes, etwas Falsches, wenn man etwas sagt, das nicht der Wirklichkeit entspricht? Ja, ja, das ist Lügen. Ist das etwas Böses, wenn man jemandem das Leben nimmt? Für was halten Sie mich denn? Ja, er war aufgebracht. Für ihn war das also auch selbstverständlich, dass diese Dinge also verkehrt waren, ja. Die haben nicht eine saubere Form, ein sauberes Bewusstsein. Und manchmal sind auch diese elementaren Dinge nicht ganz so da. Kennen Sie das Buch Friedenskind? Da ist ja ein Bericht von einem vollkommen verkehrten Verständnis von Ehrwürdigen da. Und dennoch ist eine Art Gewissen auch da noch da. Der Inhalt ist nicht immer gut. Aber die Sache einer Meldestation ist da. Klein c. Wir sind immer noch dabei, Sünde als Tat zu besprechen. Als Tat ist Sünde ein zweifacher Verstoß. Ein zweifacher Verstoß gegen das Gesetz Gottes. Genauer hingesehen heißt das Verletzen einer Anweisung Gottes einmal, das Tun, was Gott verboten hat. 1. Johannes 3, Vers 4. 1. Johannes 3, Vers 4. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Übertreten heißt, das, was verboten ist, dennoch zu tun. Im engeren Sinne. Im weiteren Sinne ein Verstoß gegen das irgendein Gesetz, aber im engeren Sinne das Tun von etwas, das verboten ist. Man übertritt. Auf der anderen Seite ist es das Unterlassen dessen, was man tun sollte. Das Unterlassen eines Gebotes, Gebotes. Es gibt also Verbote und Gebote. Wer gegen ein Verbot verstößt, der übertritt. Wer gegen ein Gebot verstößt, der unterlässt. Dieses schließt ein, das Unterlassen des Guten, das man tun könnte. Die zweite Stelle, das Unterlassen, schließt ein, das Unterlassen des Guten, das man hätte tun können. Das steht in Jakobus 4 geschrieben. Das ist eigentlich ein Beschreiben, ja, das könnte man auch noch so beschreiben, ein Gehen zu einer anderen Quelle, ja, man verlässt Gott, das ist Sünde im Allgemeinen, ja, man verlässt Gott, wenn man sündigt und man sucht dann andere Quellen, man übertritt beim ersten Gebot gleich zweimal. Die Stelle, die Sie genannt haben, das Jeremia, es ist 2, es dürfte Kapitel 2 sein. Das beschreibt das erste Gebot in zwiefacher Weise. Kennen Sie die zwei Formulierungen des ersten Gebotes? Wahrscheinlich schon, aber könnten Sie es so sagen? Das, wo steht das? Ja. Und die andere Formulierung des ersten Gebotes? Das ist eine Zusammenfassung der zweiten Tafel. Aber das erste Gebot, Jesus wird einmal aufgerufen, das erste Gebot aufzusagen. Ja, da zitiert er aus 5. Mose. Ja. Ob ich sage, ob jemand mir sagt, du sollst deine Frau von ganzem Herzen lieben oder du darfst keine andere haben. Das kommt auf selber raus, ja. Und jetzt sagt, und diese zwei Gebote oder, bringt Gott ins Gespräch durch Jeremia, wenn er sagt, eine zweifache Sünde, das heißt einmal positiv, einmal negativ oder beim positiven und beim bejahenden Gebot und beim verneinenden Gebot hat man gesündigt, auf beiden Seiten desselben Gebotes. Mich hat man verlassen, die echte Liebe. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Und bei 5. Mose hat man verstoßen, Gott verlassen. Dann hat man auch gleichzeitig gegen 2. Mose 20 verstoßen und ist zu einer anderen Quelle gegangen. Das beschreibt, was geschieht, wenn man gegen das Gesetz verstößt. In Jakobus 4, Vers 17 lesen wir, wer Gutes zu tun weiß und es nicht tut, dem ist es Sünde. Das heißt, das Unterlassen dessen, das uns geboten ist, das Tun des Guten, ist auch dort so der Fall, wo man hätte tun können, nicht nur, wo man einfach grundsätzlich ein Gebot versäumt. Im Neuen Testament entsprechen diese zwei Formen der Gesetzübertretung, das heißt Übertretung eines Verboten und Unterlassen bei einem Gebot, diese zwei Formen der Gesetzesübertretung entsprechen zwei Sünden des Christen gegen den Heiligen Geist. Übertreten heißt, den Geist zu betrüben. Unterlassen heißt, den Geist zu dämpfen. Das eine Mal geht man zu weit, man übertritt. Das andere Mal geht man nicht weit genug, man kommt nicht nach. Klein d. Als Tat ist Sünde ein Verstoß gegen das ganze Gesetz. Ein Verstoß gegen das ganze Gesetz. Die Verletzung eines einzigen Gebotes kommt der Verletzung aller Gebote gleich. Im Alten Testament steht ein Wort, das Paulus in Galater 3, Vers 10 aufgreift. Verflucht sei jeder, der nicht bleibt, in allem, das geschrieben steht, es zu tun. Jakobus sagt es so in Kapitel 2, Vers 10. Jakobus 2, Vers 10. Wer gegen ein Gebot verstößt, der verstößt gegen alle. Weil es Gott ist, das ist der Grund, weil es Gott ist, den man immer verlässt. Klein e. Auch bei Unwissenheit ist ein Verstoß Sünde. Entschuldigung. Unwissenheit ist im Grunde nicht eine Entschuldigung für die Übertretung des Gesetzes. Sie mag Nachsicht hinter sich ziehen. Aber sie ist im Grunde nicht eine Entschuldigung. Es gibt auch verborgene Fehler. Psalm 19, Vers 13. Lukas 12, Vers 47 und 48. Der Knecht, der den Willen seines Herrn wusste, bekommt größere Streiche, wenn er übertritt, als der, der nicht wusste. Der bekommt auch Streiche. In 3. Mose 4, habe ich das Lukas 12, 47 und 48, ja? In 3. Mose 4 haben wir eine eingehende Besprechung dieses Falls von Unwissenheit. Es lohnt sich, das Kapitel zu lesen. In Sonderheit folgende Verse zu beachten, aus 3. Mose 4, die Verse 2, 13, 22 und 27. 22 und 27. Klein f. Auch bei Schwachheit ist ein Verstoß gegen das Gesetz Sünde. Auch bei Schwachheit ist ein Verstoß gegen das Gesetz Sünde. Schwäche ist keine Entschuldigung. Das Gesetz ist dort auch ein Spiegel unserer Ohnmacht. Ganz besonders dort. Folgende Schriftstellen gelten hier. Römer 3, Vers 20 im zweiten Teil. Kapitel 5, Vers 20 und Kapitel 7, Abvers 13. Kapitel 7, Abvers 13. Klein g. Auch bei ausbleibendem Schuldempfinden, auch bei nachträglichem Ausbleiben von Schuldempfinden, ist ein Verstoß gegen das Gesetz Sünde. Mangel an nachträglichen Schuldgefühlen ändert nichts an der Tatsache des Verletzens. Nicht, was denke ich, ist maßgebend, sondern was denkt Gott, das ist maßgebend. Man vergleiche hierzu 1. Johannes 1, Verse 6 und 10. 1. Johannes 1, Verse 6 und 10. Wir kommen zur dritten Bedeutung des Wortes Sünde. Arabisch 3. Sünde ist ein Zustand. Ein Zustand. Auch hierzu wollen wir etwas Näheres sagen. Zuerst, klein a, etwas Grundsätzliches. Als Zustand ist Sünde die Verderbtheit der menschlichen Natur. Die Verderbtheit der menschlichen Natur. Hier kann man beim gefallenen Menschen sprechen von der Sünde vor der Sünde. Römer 7 macht das sehr klar. Paulus spricht davon, dass die Sünde ihn zur Sünde führt. Man beachte folgende Stellen in Römer 7. Verse 5, 8 und 9, 11, 13 und 14, 17 und 18, 20 und 21 und Vers 23. Unter klein b eine Verdeutlichung dieser Aussage. Sünde ist also mehr, denn manche wahrhaben möchten. Erstens, Sünde ist mehr denn eine Krankheit. Wenn ich früher evangelisiert habe, dann habe ich manchmal mit Pfarrern zusammen evangelisiert, beziehungsweise in ihren Gemeinden. Und dann haben die eine Evangelisation gleichsam verstanden als eine Gesundung der Gemeinde. Die Menschen seien im Grunde Christen, aber sie, eine ganze Menge wären krank. Die Gemeinde sei krank. Und eine Evangelisation könnte jetzt zur Gesundung der ganzen Angelegenheit beitragen. Dann haben sich vielleicht etwas getäuscht, wenn ich gesagt habe, dass Sünde mehr als Krankheit ist. Es geht hier um Tod und Leben. Ja. Man muss ganz neu anfangen. Zweitens, wenn wir sagen, Sünde ist mehr, dann manchmal wahr gehabt haben werden will, es handelt sich auch um mehr denn nur das Entbehren einer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Es ist nicht nur so, dass man nicht ganz nett ist, sondern man ist ein Rebell. Man ist aktiv Sünder. Man ist gegen Gott. Die Verderbtheit ist also sehr tiefgehend. Klein c, zur Abgrenzung eine Reihe von Verneinungen. Verneinung. Demgegenüber ist aber Sünde auch wiederum nicht das, was man behaupten könnte. Man muss hier abgrenzen. Römisch 1, Doppelpunkt. Sünde ist nicht eine Substanz. eine Substanz in die Seele eingeführt, die in die Seele eingeführt wurde, oder auch die veränderte Substanz der Seele selbst. Man muss nicht denken, dass die Seele irgendwie in Sünde verwandelt wurde. Nicht das ist, was wir mit Verderbtheit meinen. Römisch 2, Doppelpunkt. Es ist nicht so, dass jeder so verdorben ist, wie er nur sein könnte. Nicht so, dass jeder so verdorben wäre, wie er nur verdorben sein könnte. Drittens, Römisch 3, Doppelpunkt. Es ist nicht so, dass überhaupt kein Gewissen und keine Erkenntnis mehr von Gut und Böse da wären. Eine Erkenntnis von dessen, was Gott will. Es ist nicht so. Gewissen ist noch da und oft ist auch Erkenntnis von Gut und Böse da, meistens. Man weiß schon, was Gott will. Römisch 4, immer noch in der Doppelpunktreihe. Es ist auch nicht so, dass man das Gute und Tugendhafte bei anderen nicht erkennen könnte und schätzen könnte. Die Verderbtheit bedeutet nicht, dass Menschen nicht fähig wären, Gutes und Tugendhaftes hier und da zu erkennen und auch es zu schätzen wissen. Römisch 5, Doppelpunkt. Es ist auch nicht so, dass man unfähig wäre, Gutes zu denken, zu tun oder sogar dem Bösen in etwa zu widerstehen. Menschen sind imstande, etwas zu tun, von dem man sagen kann, das ist recht. Ja? Und sie sind auch imstande, hier und dort dem Bösen entgegenzuwirken. Römisch 6, Doppelpunkt. Verderbtheit heißt nicht, dass jeder Sünder jede Form der Sünde mal vollzieht. Das heißt nicht, dass jeder Sünder jede Form der Sünde mal vollzieht. Und letztens, Römisch 7, Doppelpunkt. Die Verderbtheit des Menschen bedeutet nicht, dass der Mensch nicht zu Gott reden könnte. Was ist denn nun aber unter Verderbtheit des Menschen zu verstehen? Kommen wir zur Erklärung. Klein d. Klein d Punkt. Wir meinen Folgendes. Die Seele entbehrt die vollständige Heiligkeit und Gerechtigkeit. Die Seele entbehrt die vollständige Heiligkeit und Gerechtigkeit. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, gleichzeitig ist das Böse vorhanden. Nicht nur eine Entbehrung, sondern das heißt eine passive Unheiligkeit, sondern auch eine aktive. Man ist böse. Man tut, handelt, will Schlechtes. Dieses besteht darin, dass der Mensch im Grunde selbstorientiert ist und nicht gottorientiert. Das ist die Verderbtheit, dass wir auf uns selbst anstelle von Gott eingestellt sind. Die Verdorbenheit ist total in dem Sinne, dass sie sich auf die ganze Natur des Menschen erstreckt. Auch wenn er Gutes tut, ist dies nicht immer ganz gut. Er ist immer schlecht. Der Mangel an Heiligkeit und das Vorhanden des Bösen ist auf der ganzen Linie vorhanden. Sie offenbart sich darin, dass er nicht immer alle Gebote hält. Das ist es. Galater 3, Vers 10. Verflucht sei jeder, der nicht bleibt, immer bleibt, in allem, das geschrieben steht. Und dies ist die Verderbtheit, dass man nicht imstande ist, das einzuhalten. Die Verdorbenheit ist also eine Einstellung, ein Zustand, der grundsätzlich und immer vorhanden ist. Man ist grundsätzlich gegen Gott eingestellt, geboren mit dem Rücken zu Gott gewandt. Daher alles, was der Mensch tut, nicht vor Gott taugen kann. Alles, was der Mensch tut, kann nicht vor Gott taugen. Er tut also nichts wirklich Gutes. Und Psalm 14 hat recht, wenn es heißt, der Mensch tut nichts Gutes. Letztlich nicht. Auch beim Guten tun tut er nicht wirklich Gutes. Im Menschen steckt die Perversität, die Neigung zum Bösen. Dieses muss als eine Form der Abwendung von Gott gesehen werden, nicht nur als ein Manko, ein Fehler, ein Schönheitsfehler. Ermangelung an Liebe zu Gott, Ermangelung an Gerechtigkeit, an Heiligkeit können nicht getrennt werden von der Neigung zum Bösen. Sie sind zwei Seiten derselben Münze. Es kann nicht eins vorhanden sein und das andere nicht. Denn eins ist die Kehrseite des anderen. Das Gesetz der Sünde ist das genaue Gegenteil vom Gesetz Gottes. Das Gesetz der Sünde ist das genaue Gegenteil vom Gesetz Gottes, das in der Hauptsache aus Liebe zu ihm besteht. Das Gesetz Gottes fordert Liebe und das Gesetz der Sünde ist Lieblosigkeit. Die Verdorbenheit des Menschen ist auch dahin total, dass er in diesem Zustand sich gar nicht zu ändern vermag. Nicht nur ist er schlecht, sondern er vermag es sich auch nicht zu ändern. Auch das zeigt seine Verderbtheit, seine Verdorbenheit. Hierzu ist er überhaupt nicht fähig. Von sich aus vermag er nicht, seine Unreinheit wegzunehmen, seine Neigungen aufzuheben und nur Gott zu lieben. Einige Schriftstellen. Matthäus 12. Vers 34. Matthäus 12, Vers 34. Lukas 6, Verse 43 bis 45. Johannes 1, Vers 13. Kapitel 5. Vers 42. Römer 8, 7 und 8. Römer 8, Verse 7 und 8. Epheser 2, 1 bis 3. Eine vierte Antwort auf die Frage, was ist Sünde? Arabisch 4. Sünde ist Schuld, oder das Wort Sünde kann anstelle des Wortes Schuld gebraucht werden. Das ist eine bessere Formulierung. Sünde kann als Wort für Schuld gebraucht werden. Jesus tut dieses einmal. In Johannes 15, Vers 22. Johannes 15, Vers 22. Im Deutschen tendieren wir manchmal auch dazu, das Wort Schuld zu gebrauchen anstelle von Sünde. Wir können das also verstehen, wenn Jesus das gesagt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre, hätten sie nicht Sünde, sagt er. Nun, sie waren immer Sünder, aber sie hätten nicht Schuld in dem Maße, wie sie es jetzt hätten. Jesus macht die Pharisäer und Schriftgelehrten schuldig, weil sie sich an ihm entscheiden mussten und sie haben sich gegen ihn versündigt. Arabisch 5, ein anderer Gebrauch des Wortes Sünde. Im Alten Testament kann das Wort Sünde für Sündopfer gebraucht werden. Das Opfer kann Sünde heißen. In diesem Sinne wird wohl Paulus das Wort gebraucht haben im Neuen Testament in 2. Korinther 5, Vers 21. Er, Gott, hat den zur Sünde gemacht für uns. Er stellt sich in diese Situation, nimmt die ganze Sünde auf sich als Stellvertreter und wird ein Opfer für Sünde. Die Sünde wird auf ihn gelegt und er wird zu dem, was strafbar wird. Und sechstens, Arabisch 6, an einigen Stellen scheint das Wort Sünde für Abfall von Gott gebraucht zu sein. Für den Abbruch der Beziehung zu Gott. In Matthäus 18 sagt uns Jesus, wie man vorgehen soll, wenn jemand gegen einen sündigt. Und die Frage ist, was heißt dort sündigen? Wenn man jetzt in jedem Fall so vorgehen wollte, wenn jemand mal irgendein verletzendes Wort sagt, dann wäre das sehr umständlich. Erstens passt der Vorgang nicht dazu und zweitens passt die Folge nicht dazu, der Ausgang der Geschichte. Was ist der Ausgang der Geschichte? Ja, man hält, wenn er nicht einlenkt, dann hält man ihn für einen, der nicht dabei ist, der beim Volk Gottes nicht dabei ist. Folglich muss der Verstoß diesem entsprechen. Es muss sich also um etwas Gravierendes handeln, woran erkenntlich wird, dass er hier einen Schritt tut. Bitte?
Ja, das ist dann die Unfähigkeit, die ist dann
aber er hält fest an dieser, es äußert sich, die Sünde selbst kann sehr verschieden sein, ja. Aber er hält an dieser Sache fest, ob er nun erst nachträglich abfällt, aber an dieser Stelle wird es wenigstens offenbar, ja, dass er nicht dabei sein will. Eine andere Stelle ist Hebräer 10. Wenn wir mutwillig sündigen, das ist nicht jede Sünde. Jede Sünde wird mit unserem Willen getan. Aber hier scheint es der Abfall zu sein von Gott, denn dann bleibt das Opfer aus. Es gibt kein anderes Opfer, das einem dann zur Verfügung stehen würde. Man hat Gott verlassen. Und 1. Johannes 5 ist noch eine Stelle. Die Sünde zum Tode. Man fragt sich immer wieder, ist dieser Tod leiblich oder der ewige Tod? Ich bin zu der Meinung gekommen, es müsste sich um den ewigen Tod handeln, weil Johannes offensichtlich voraussetzt, dass am Verhalten dieses Menschen man erkennen könnte, ob es eine Sünde ist, für die man Hoffnung hat oder nicht. Bei einer Sünde zum körperlichen Tode ist das nicht so einfach. Wir wissen nicht immer, wann Gott einen Gläubigen aus dieser Welt nehmen will, weil er nicht mehr für diese Welt brauchbar ist. Er ist immer noch sein Kind. Es wäre für mich wenigstens schwieriger, dort zu wissen, wann soll ich aufhören zu beten, wann nicht. Aber beim anderen Fall, wo man weiß um seine Einstellung, da wäre das etwas eher möglich. Nicht immer, aber es wäre wenigstens etwas eher möglich.
So viel dazu. Was ist denn dort eigentlich die Sünde für den Heiligen Geist?
Welche Sünde meinen Sie? Wegen Heiligen? Meinen Sie die, die nicht vergeben wird?
Ja.
Was ist damit gemeint? Das ist eine Sünde, die zur Lebzeit von Jesus, als er als Messias sich hier geoffenbart hat, gegen ihn verübt wurde, wenn man ihn nicht als Messias anerkannt hat und gegen den Geist irgendwie verstoßen hat, der diese Messianität bezeugte. Es geht um die Nichtanerkennung der Messianität Jesu, während er in Leibgestalt vor den Menschen da ist.
Kann das denn heute noch genauso der Fall sein?
Nein, weil Jesus nicht da ist. Ja, er ist nicht mehr da, er ist nicht mehr als Messias sichtbar.
Ja. Ich habe nur insofern, was ist jetzt, wenn ein Mensch, der Christ ist,
ja,
also gläubig ist, auch aktiv als in einer Gemeinde, in der Gemeinschaft mitgearbeitet hat, von Glauben Abstand nimmt und ganz bewusst sagt, er will mit Gott nichts mehr zu tun haben?
Dann hätten wir eher diesen Fall, den wir eben beschrieben hätten, ja.
Der
Abfall, ja. Sünde zum Tode, ja. Das kommt natürlich dem gleich, wovon Jesus spricht. Nur ist es nicht dieselbe Sache, ja. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben das getan. Später ist nie mehr von diesem die Rede. Das war ein spezieller Fall. Aber die Sache selbst, dass es einen Bruch geben kann, ja. Ein Point of No Return, wie man in der Flugsprache sagt. Und nie mehr zurück. Das scheint es zu geben. Allerdings ist es ein bisschen schwierig mit diesem Thema.
Ja, das würde das bedeuten, dass wir so ein, also keine Rückkehr möglich wäre, in das Reich Gottes zurück, zu Gott zurück.
Ja, ich müsste vielleicht so sagen, denn der einzige Text, der hier dieses anzudeuten scheint, ist Hebräer 6. Aber es ist schwierig zu wissen, wie er übersetzt werden soll. Wir haben hier ein Partizip, das wir nicht wissen, was es bedeutet. Und es ist ein bisschen, mir scheint, wir sollten vorsichtig sein, es zu schnell zu deuten. Es könnte sein, während sie es tun, während sie Christus gleichsam ans Kreuz nageln mit ihrem Verlassen, der evangelischen Botschaft. Solange sie das tun, ist nicht eine Umkehr möglich. Aber wenn sie ihre Einstellung ändern würden, dann würde diese Übersetzung bzw. dieser Gebrauch des Wortes andeuten, ja, dann wäre eine Möglichkeit. Ja. Aber wenn das Wort, wenn das Partizip so übersetzt werden soll, wenn sie den Herrn ans Kreuz gegangen, dann ist keine Bußfertigkeit oder keine Buße mehr möglich. Dann natürlich ist es etwas Endgültiges. Aber ich meine, das sollten wir Gott überlassen, das ist ja eine theoretische Frage. Nicht wahr? Wir sollten einfach uns bemühen um Menschen, schlechthin. Ja? Für die Evangelisation scheint mir, ist das bedeutungslos. Nur Johannes sagt einmal, ich sage nicht, dass man für ihn beten soll. Aber er verbetet es auch gar nicht. Ja? Nur, er sagt, ich würde es jetzt nicht ausdrücklich gebieten. Und Gebote sind wichtig. Aber insofern er es nicht verbietet, ist die Sache doch irgendwie offen, scheint mir.
Also ich meine, ich sehe das.
Sie kennen einen Fall. Ja. Das ist natürlich sehr traurig. Ja. Aber ich kann Ihnen Mut machen, zwei meiner eigenen Kinder, sind so radikal abgefallen von einem sehr herzlichen Glauben an Jesus Christus, dass man hätte, wenn man sie beim Wort nehmen wollte, und es tut mir leid, dass ich das nicht früher gelernt habe, Kinder darf man, Jugendliche, Heranwachsende darf man nicht immer beim Wort nehmen. Die können den Mund so voll nehmen, dass es schockierend ist. Die können vom Teufel sprechen, was nicht kann. Ich habe gelernt, man liebt seine Kinder, man nimmt sie, sie haben so wie sie sind, ja. Aber man muss doch ein bisschen Abstand nehmen. Und beide haben zurückgefunden. Ja? Also, ich weiß nicht, was ihr Zustand war in dieser Zeit.
Ja, ich denke aber, das ist doch ein Unterschied zwischen, ich denke, das ist auch ein Unterschied zwischen dem Alter von Leuten. Also ich meine, ich selber bin auch mal eine Zeit lang von Gott weg gewesen, bin auch wieder.
Das Alter sollte man nicht zu stark in Betracht ziehen. Jeder Mensch ist verantwortlich. Als Teenager, so wenn man zwischen 15 und 20 ist, ist man sehr verantwortlich. Ja. Man weiß schon eine ganze Menge. Aber ich wollte das nur zum Mut machen sagen. Ne? Also, genießen wir eine Pause.